im Rosengarten. Den Zugang zur Burg Ackstein bewachen drei Tore. Über dem dritten ist eine Marmortafel eingelassen, welche das Wappen der Familie Scheck zeigt und eine heute nicht mehr leicht lesbare Inschrift. Diese lautet: Das Burgstall hat angefangen zerpauen, Herr Jorik der Schreck vom Wald des nächsten Manntag nach unser Frohentag Navitatis, davon Christ gepurt, waren vergangen 1429 Jahr. Das heißt, diese Burg hat Herr Georg Scheck vom Wald am Montag nach Maria Geburt 1429 zu bauen angefangen. Der hier verewigte Jörg Scheck von Wald ist der zweite Bauherr der Acksteiner Feste, welche, wie wir wissen, von dem letzten Babenberger fast gänzlich zerstört wurde. Was damals erhalten blieb, war wohl nicht viel und wurde auf und ab im Lande nur das öde Haus genannt und erscheint als solches auch in wichtigen geschichtlichen Urkunden. Scheck war ein besonderer Günstling des zu Anfang des 15. Jahrhunderts lebenden Herzoges Albrecht des V., der jenem nicht nur den ehemaligen Besitz der Kuhenringer verlieh und die Baubefugnis für Ackstein erteilte, sondern auch das wichtige Mautrecht für alle stromaufwärts fahrenden Schiffe und ihn zudem noch auf den einträglichen Posten des Pflegers von Steyr berief. In der rechtlosen Zeit, welche unter der Vormundschaftsregierung Friedrichs III. Herrschte, machte dieser harte, überall rasch zugreifende Mann seinen neuen Besitz am Wachauer Donaustrande zum Ausgangspunkte von Brandschatzungen und Raubanfällen, und der Scheck von Wald hieß im Volksmund bald nur noch Schreckenwald. Wie das dritte Burgtor, so ist auch der Rosengarten mit dem Namen Schreckenwalds unlösbar verknüpft. Der Rosengarten ist eine künstlich geebnete Felsplatte, die über einer grausigen Tiefe hängt. Sie hat eine Länge von 5 und eine Breite von 1,5 Metern. Den Zugang zu ihr gewährt eine Treppe der Hochburg, die neben der Kapelle hinanführt. Hierher soll Schreckenwald seine Gefangenen hinausgestoßen haben, wenn es ihm nicht gelungen war, die erwartete hohe Lösesumme einzuheimsen. Ausgesetzt auf diesen schmalen Felsbalkone blieb ihnen nur die Wahl zwischen dem Hungertode und dem Sturz von der Felsklippe. Darum singt Scheffel in einem seiner Lieder aus der Sammlung Gaudeamus: Rosengarten ist's geheißen, doch vieldeutig klingt das Wort, nur die dornig wilden weißen Todesrosen blühen dort. Mancher stand hinausgestoßen auf der Kuppe steilem Rand, bis in Sturm und Wettertosen und der Hunger übermannt. Mancher, seine Qual zu kürzen, zog den Sprung zur Tiefe vor, wo zerschellt in jähem Stürzen bald sich sein Gebein verlor. In die Gefangenschaft des Schreckenwald geriet einst der junge Ritter Hans von Stein. Schmal war das Lösegeld ausgefallen, das ein weitschichtiger Verwandter Hansens für ihn geboten, und so wanderte auch er den Weg hinaus zum Rosengarten. Das Fallgitter war hinter ihm herabgelassen und befestigt worden, und er war und blieb hinausgestoßen und teilte den schmalen Raum einzig und allein mit einem Kruge Wassers, das man ihm hinausgereicht hatte mit den hohnvollen Worten:
»Gesegnete Mahlzeit!«
Das geschah am späten Abend. Die lange Haft im dunklen und dumpfigen Verlies hatte seine Sinne stumpf gemacht und seinen Kopf so sehr befangen, dass er sich an der Felswand anhalten musste, um nicht vom Schwindel erfasst zu werden. Die kühle Abendluft tat seinem heißen Kopfe wohl. Das brennende Innere kühlte er mit dem Wasser, das der Krug vor ihm barg. Dann legte er sich platt auf den Steinboden an den Rand und blickte in die Runde, zu den Tiefen hinab, die ihn schauerlich angehnten, zu den Höhen hinan, die da drüben emporstarrten, von dem letzten Scheidegruß der Sonne getroffen, und wieder hinab zum wallenden Strom, der sich hier unwillig zwischen den Höhen hindurchzwängt und vielen schon zum nassen Grabe geworden war. Allmählich war es dunkel geworden, nur die Wellen spiegelten vereinzelt Lichter der einschichtigen Höfe, die da drunten lagen an den Borden des Stromes, der immer vernehmlicher, immer mächtiger dahin rauschte, je dunkler die Nacht wurde und je mehr das Leben des Tages erstarb. Fledermäuse umflatterten ihn, Kauz und Uhu ließen ihre unholden Stimmen vernehmen, im Tann und Föhricht regte sich kein Wipfel. Da war es dem jungen Ritter, als ob bald zu seinen Füßen, bald ihm zur Seite, eine lispelnde Stimme spräche, und er glaubte, seinen Namen zu hören im Flüstertone. Er schärfte seine Sinne, das Dunkel zu durchbrechen, aber nur undeutlich formte sich der Fels und hob sich aus dem Einerlei des dunklen Forstes, der ihm die schwarzen Wipfel wies. Da war es ihm plötzlich, als ob er das Rauschen eines Frauenkleides vernehme und hörte die Worte: »Mut überwindet alles. Sei getrost, dir soll Rettung werden.« Dann hörte er das Rauschen des Gewandes wieder und Stille umgab ihn. Langsam strich die Zeit für den Ritter dahin. Vom Dorfe St. Johann vernahm er deutlich den Stundenschlag der Turmuhr. Er kündete Mitternacht. Aus den Wipfeln zu seinen Füßen klang Amselschlag, und eine Nachtigall begann ihre bezaubernden Weisen zu singen. Ein sanftes Lüftchen erhob sich, strich um den Fels und koste mit den wallenden Locken Hansens von Stein. Hinter dem Föhricht aber stieg sanft die Scheibe des Mondes empor und warf des Ritters Schatten an die Felswand über dem Rosengarten. Der aufsteigende Mond enthüllte dem jungen Ritter noch etwas anderes: einen Korb mit Esswaren, eine Flasche Wein und einen Zettel mit der Aufschrift: »Stärke dich, denn du bedarfst der Stärke. Was du aber nicht issest, wirf von dir. Denn Verrat und Argwohn sind hier immer auf der Lauer.« Noch war der Ritter über das Erstaunen und die Bewunderung nicht hinausgekommen und mit dem Nachdenken darüber beschäftigt, auf welchen Wegen ihm das Körbchen zuteil geworden und welche milde Hand sie ihm geboten haben mochte, als er eine wundersame, weiche Stimme vernahm, die in herzbewegender Weise durch die Nacht sang. »Im Rosengärtlein am Felsaltan, da haust die schöne Nixe ran. Ihr Arm ist weiß, ihr Haar ist gold. Sie singt von der Minne reichem Sold.« Plötzlich verstummte das Lied. Wie ein Schatten huschte es durch die Nacht vorbei am Rosengärtlein hinab zum Strom. Von St. Johann her schlug es eins nach Mitternacht. Nicht lange war er nachdenksam an der Mauer gelehnt, da hörte er aus der Tiefe vom Donaustrande das Knarren von Wagen. Verworrene Stimmen drangen herauf. Hilferufe, Schmerzensschreie, derbe Flüche und Waffenlärm. Schreckenwald und seine Genossen hatten offenbar einen gelungenen Angriff auf friedliche Kaufleute unternommen, und Blut muß geflossen sein, denn Stöhnen und Wehklagen, das oft in schmerzliches Geheul überging, klang noch lange durch die Nacht aus der Tiefe empor, unterbrochen von dem hohen Gelächter der Knechte, welche die Beute in Sicherheit brachten. So verging Stunde um Stunde, bis das helle Licht des Tages den nächtlichen Mondesschimmer ablöste. Über seine Lage nachzudenken hatte Hans von Stein Gelegenheit genug. Wenn auch ein guter Geist um ihn zu sorgen schien und wenn ihm dieser auch täglich beschaffen wollte, was sein Leib verlangte, er hätte es auf diesem Platze nicht lange ausgehalten. Die Freiheit vor sich zu sehen und auf dem schmalen Grate verbannt zu bleiben, das war eine Sache, die dem tollkühnen Ritter wenig behagte. Freilich lag die Freiheit, so nahe sie schien, 100 Klafter in der Tiefe, und der Weg führte an überhangenden Felsen dahin, wo kein Fuß Halt fand, und über die Wipfel von Tannen und Föhren, die nicht standhielten. War es auch Hansens Meinung, lieber ein Loch im Kopfe zu haben, als mit heiler Haut gefangen zu sitzen, so sah er doch ein, als er im hellen Lichte des Tages seine Lage genau prüfte, dass er hier mehr aufs Spiel setzte als ein Loch im Kopf und den Arm in der Schlinge. Es war einfach unmöglich, anders herabzukommen als durch einen Sprung, und er mußte unfehlbar den Tod im Gefolge haben. Aufmerksam prüfte er jeden kleinsten Vorsprung, jede Unebenheit, jede Ritze im Fels und maß ihre Weiten. Dort unten, auf halbem Wege, kroch eine Föhre durch einen Spalt und streckte ein paar magere Zweige zur Seite. Die konnte ihm Halt bieten, wenn... Ja, wenn... Er stand auf und ging ein paar Mal hin und her. Sein Kopf war schwindelfrei, und doch durfte er nicht zu lange da hinabsehen, war er doch wochenlang bei schmaler Kost im Verlies gesessen und hatte viel eingebüßt von seiner angeborenen Kraft und Festigkeit. Noch eine kurze Zeit bei Wasser und schimmligem Brote, und er mußte die Hoffnung auf Rettung fahren lassen. Da hieß es also bald ans Werk gehen und den Kopf und das Leben wagen, sollte die Freiheit gewonnen werden. Die nächste Nacht sollte über Tod und Leben, Freiheit und Gefangenschaft entscheiden, mochte es wie immer werden. So kam der zweite Abend heran. Noch einmal tauchte er die Spitze des Jauerlings in das Gold des Tages, dann lag die Landschaft in wahrhaft erquicklichem Schlummer. Kein Lüftchen kräuselte die Donauwellen, kein Hauch rührte an Blatt und Nadel. Ein glänzender Nachthimmel mit zahllosen, glimmenden Sternen und unter ihm der Friede des Schlafgottes und das Schlummerlied des gewaltigen Stromes. Wieder huschten Fledermäuse durch die Nacht, wieder ertönte der unholde Ruf von Kauz und Uhu und vom Augebüsch her das zauberschöne Lied der Nachtsängerin. Hans von Stein lag auf der Felsplatte und sah nach der Tiefe. Nur undeutlich gewahrte er die Umrisse des Felsriffes nach der Tiefe zu, und der rettende Busch war seinem Auge unsichtbar. Jetzt da hinabzuspringen, das wäre toller Wahnsinn gewesen. Er mußte warten, und er tat es mit geheimer Hoffnung nach geheimnisvoller Hilfe. Da! Es mochte gegen Mitternacht gehen, vernahm er wie gestern Stimmgeflüster, leises Lispeln und den Klang seines Namens. Ein Kleid rauschte an ihm vorbei, es streifte mit nassem Saume an seinem Leib, dann ward es stiller wie zuvor. Wieder hörte er, diesmal von oben herab, den weichen Gesang der vorigen Nacht. »Im Rosengärtlein am Felsaltan, da haust die schöne Nixeran. Ihr Arm ist weiß, ihr Haar ist Gold. Sie singt von der Minne reichem Sold.« Der Ritter tastete an der Wand vorwärts zur vergitterten Luke. Da stieß sein Fuß an ein Körbchen, und als er mit der Hand nach ihm griff, faßte er ein festes Seil. Er unterdrückte einen Juchschrei, der ihm zur Kehle hinausfahren wollte, nur unvollständig, faßte den Rettungsstrick und begann, ihn an der klafternden Hand zu messen. Nach seiner Schätzung konnte er mit seiner Hilfe die Föhre in der Felswand erreichen, und hatte er diese nur einmal, dann wollte er schon weiter sorgen. Heiß begann ihm das Blut zu wallen im Angesichte des Wagnisses und in der Hoffnung auf die nahende Erlösung. An den Schläfen hämmerte es in starken Schlägen. Er fühlte seine heiße Stirn am Felsgewände und den Eisenstäben des Felsgitters. Dann nahm er aus dem Körbchen einige Nahrung zu sich und rastete noch eine Weile. Als er Anstalten zu treffen begann, um in die Tiefe zu fahren, schoss das Mondlicht die ersten Pfeile nach dem Gipfel des Jauerling, während das Donautal noch im Kleide der Nacht lag. Er befestigte das Seil an einem Stab des Fallgitters, blickte hinauf zum Sternenzelt, sprach ein kurzes Gebet, warf dann das andere Ende des Seils zur Tiefe und ließ sich rasch an ihm hinab. Mit dem Seile als Stütze erreichte er die schroffe Kante, aus welcher die Föhre emporwuchs, und er fühlte sich schon halb in Freiheit, als sein Fuß Halt fand in ihrem Nadelwerk. Hier aber hatte sein Hoffnungstau ein Ende. Er mußte zu Kletterkünsten seine Zuflucht nehmen, dem Fuß und der Hand vertrauen, nachdem er eine kurze, stärkende Rast gehalten. Das Schuhwerk hatte er voraus in die Tiefe geworfen, denn er bedurfte der Zehen nicht minder wie der Hand. Die schneidige Kante des noch immer größtenteils senkrechten Absturzes, mit zäher Kraft fassend und mit dem Beine tastend, klomm und rutschte er zur Tiefe. Schon lag der Ackstein vom Mondenglanz erleuchtet, als er die letzte Stufe der Felswandung erreicht hatte. Hier streckte ihm eine Fichte ihre Wipfelzweige entgegen. Mit gewaltiger Schnellkraft sprang er nach diesen, erfasste einen und kroch am Stamm abwärts. Der Schaden, den der Ritter erlitten hatte, war kein großer. Blutige Fingernägel, zerschundene Arme und Beine, das war alles. Aber er musste doch eine Weile verschnaufen, ehe er den Weg unter die Füße nahm. Als er sich unter der Fichte lagern wollte, an der er herabgeglitten war, stieß sein Fuß an einen harten, blinkenden Gegenstand. Es war ein menschliches Kopfskelett. Da vergaß der Ritter seine Müdigkeit und eilte hinweg von der Stätte unmenschlicher Grausamkeit. Der todesmutige Ritter Hans von Stein hatte seine Freiheit gewonnen. Unbehindert war er die Wachau hinabgeflohen und hatte die Burg seiner Väter erreicht, in der er als junger Erbe mit wenigen Knappen hauste. Der körperliche Schaden, den er durch die lange Gefangenschaft genommen hatte, war bald überwunden. Nach wenigen Tagen der Rast war er wieder der er gewesen, ehe er in die Gewalt des Acksteiners gekommen war. Doch die Erlebnisse seiner Monate, die Bilder unmenschlicher Gewalttaten, deren Zeuge er geworden war, die Berichte, die er von Mitgefangenen erhalten hatte, ließen in ihm einen Entschluss zur Reife kommen, an dessen Verwirklichung er ungesäumt schritt. Nur eines stellte sich manchmal abwehrend, abmahnend, zur Versöhnung ratend, seinem nach Sühne und Rache dürstenden Herzen in den Weg. Der Gedanke an das weibliche Wesen, das ihm so wundersam beigestanden, als er dem Hungertode preisgegeben war. Wer war sie? Wer konnte sie sein? Manche Nacht hatte er sich mit der Entschleierung oder doch mit der Erklärung der wundervollen Erscheinung abgemüht, ohne sich klar geworden zu sein. Er stand vor einem Rätsel, er tappte im Finsteren und fand keinen Ausweg. Was ihm Knappen und Burgherrn benachbarter Rittersitze als Erklärung boten, dem konnte sein an die Wirklichkeit haftender, dem Aberglauben feindlicher Sinn keinen Geschmack abgewinnen. Meinten diese doch, es wäre ohne Zweifel das Donauweibchen gewesen, das sich seiner erbarmt und ihm eine hilfreiche Hand geboten habe, die Nixe des Stromes, die Frau Rahn. Es gab auch Stimmen, die ihn warnten, da sie nichts umsonst täte und ihm offenbar nachstelle und nach seinem Leben trachte. Hans von Stein hatte eine andere Erklärung gefunden und wollte an ihr so lange festhalten, bis er sie fallen lassen musste. Er meinte, es müsste trotz allem ein Wesen aus Fleisch und Blut sein, und forschte nach, ob der Scheck von Wald nicht eine Tochter besäße oder ob nicht eine Verwandte zeitweilig Gast in seinem Hause wäre. Wie schon gesagt, vergaß er während seiner gelegentlich gehaltenen Nachforschungen nicht den Plan der Rache. Insbesondere waren es die Brüder Hans und Leopold von Neudecker, mit denen er als Gast auf Hartenstein im Kremstale häufig zusammensaß und eifrig beriet. Auch mit anderen Herren seines Standes pflog er Beratungen und fand Zustimmung und Zusage der Teilnahme. War doch der anständige Adel ausnahmslos ein Gegner Schreckenwalds und litten insbesondere die Burgherren des Donautales unter der Rechtsbeugung und den Schreckenstaten des Acksteiners. Dazu kamen die Bürger der gewerbefleißigen und handelstätigen Städte Stein und Krems, welche die Sicherheit ihrer Zufahrtsstraßen herbeisehnten und gern ein Opfer für dieses Ziel gebracht hätten. Den höchsten Groll hegten indes die Herren der Burg Hartenstein wider den Raubritter von Ackstein. Hatte er doch ihren Boten, der in einer Rechtssache zum Scheck von Wald gesandt wurde, erst unlängst seiner Barschaft beraubt, die Hartensteiner schmählich beschimpft und einen anderen Gesandten an dem Baum aufgeknüpft. Ihre Beschwerde an die Landesregierung war in der stürmischen Zeit ohne jede Antwort geblieben und Es sah noch lange nicht danach aus, dass die Streitigkeiten zwischen Friedrich dem V. und Albrecht dem VI. Beigelegt und geordneten Zuständen Platz machen würden. Die Hartensteine aber wollten sich das nicht bieten lassen und sehnten den Augenblick herbei, um sich zu rächen. So kam es, dass Hans von Stein gar oft auf die Burg ins Kremstal, die Neudecker gar oft auf die Burg nach Stein ritten. Einmal sagte Hans von Stein zu seinen Gästen, »Der Scheck von Wald ist nicht nur ein gemeiner, sondern auch ein feiger Kerl. Was man von seiner Bärenstärke erzählt, ist eitel Wind. Hat es ein ehrlicher Kerl, der seiner Kraft vertraut, Not, unser einem von hinten zu begegnen, reit ich davon Melk herab die Uferstraße dahin und schau nach den Obstbäumen am Wege. Denke ich gerade, es ist ein herrliches Frühjahr, so früh schon alles in der Blüte und die Sonne so warm und die Nächte so lind wie um Johannes herum. Wenn's so bleibt ein paar Wochen, dann gibt's heuer Most genug in den Fässern. Rechne ihm nach, wie viel meiner Holzriesen ich frei hab und was ihre Bäuche fassen und denk an sonst nichts in der Welt. Da scheut mein Rappe, den ich geritten, und wie ich aufschau, was seh ich? 2 Dutzend Galgenstricke drängen sich heran, fassen mein Ross am Zaum und hauen ohne ein Wort zu reden auf mich ein. Ehe ich noch mein Schwert aus der Scheide reiße, schlägt mir der feige Strauchdieb eins von hinten über Schulter und Oberarm. Ich pack das Schwert mit der linken und haue in den Schwarm. Ein paar Wegelager habe ich wohl zu Boden geschlagen, aber Herrgott, die linke ist nicht die rechte. Und 2 Dutzend auf den Hans von Stein allein, gerade genug.
Nun, und da hat er mich mitgenommen.
Wie wir so bergan reiten, ich an den Händen gebunden, sage ich, »Scheck vom Wald, ihr wollt ein deutscher Ritter, ein deutscher Edelmann sein? Ich will über euer schändliches Handwerk kein Wort verlieren, das soll ein anderer mit euch ausmachen, aber deutsche Art ist offen, gerade ehrlich von vorn, nicht heimtückisch von hinten. Ihr seid ein feiger Schurke, Scheck. Es tut mir leid um euch und ihr seid nicht wert, dass euch die teure deutsche Erde trägt.« Sagt der Argsteiner,
ihr seid ein hitziges junges Bürschlein, euch wird die Kühle im Schatten meines Verlieses gut tun. Der Wachauer Wein ist für solche Tollköpfe von übel. Ich will euch mit Wasser kurieren und zahm machen. Und ihr sollt es noch werden, Hans von Stein, das schwör ich euch.
Da antworte ich ihm, ihr werdet euch irren, Scheck von Wald, wenn ihr wähnt, mich zahm machen zu können. Eher sollen sich die Donauberge beugen, als ihr mich beugt. Ich wandte ihm meinen Rücken und sprach keine Silbe mehr. Im Verliese hat er mich wohl einige Male besucht. Ich aber kehrte mich stets um und gab ihm keine Antwort. Das letzte Mal kündete mir der Halunke sogar den Tod an und fragte mich, ob ich einen geistlichen Tröster wünsche. Er wollte mir einen von Melk holen. Denselben Tag stieß er mich ins Rosengärtchen hinaus. »Also, wie schon gesagt, liebe Freunde«, sprach Hans von Stein zu seinen Gästen wieder, »der Argsteiner ist ein feiger Kerl geworden, ein Wegelagerer der gemeinsten Sorte. Dazu ergibt er sich offenbar dem Trunke, weil er das nagende Gewissen fürchtet und den Wurm im Herzen. Wenn ihr ihm nur ins Gesicht blickt, dann wisst ihr, wie viel es bei ihm geschlagen hat. Dieses aufgedunsene Gesicht, diese Glotzaugen, diese brennende Röte, es ist gar keine Frage, dass es mit dem Manne zu Ende geht.« Unter solchen und ähnlichen Gesprächen saßen die Freunde oft zusammen und beratschlagten, setzten sich mit Gesinnungsgenossen in Verbindung und erhielten fortwährend durch die Nachbarn des Argsteiners wichtige Mitteilungen, die sie in den Stand setzten, an die Ausführungen ihrer Absichten zu schreiten. Zwar lagen die kriegerischen Unternehmungen nicht in der Hand der 3 Freunde, sondern wurden vom Burgherrn zu Grafe Neck geleitet, der in den Künsten des Feld- und Belagerungskrieges wohl erfahren war. Aber die treibenden Kräfte, die zum raschen Handeln drängten, blieben doch die Hartensteiner und der entkommene Gefangene des Rosengartens. Der Herbst war herangekommen mit seinen dichten Nebeln, welche das Stromtal bis zu den Höhen tagelang verdüsterten. In finsterster Vollmondnacht war das Heer der Verbündeten ausgerückt. Aus allen Richtungen war es gekommen. hatte das Becken um den Ackstein von drei Seiten unsichtbar eingeschlossen. Hinter jedem Busche lagen die reisigen, vom bleichen Herbstlaub und der Tarnkappe des Herbstnebels geschützt. Hans von Stein und die Hartensteiner in vorderster Reihe am Burgwege, das Auge fest auf die Zugbrücke und das Burgtor gerichtet. Stunde auf Stunde verrann. Ruhig blieb es in der Burg. Kein Ton war vernehmbar. Da, gegen Mittag, knarrte das Burgtor, ächzte die Zugbrücke und stöhnte unter schweren Tritten. Vier bewaffnete Knechte geleiteten Schreckenwald den Burgweg hinab. Eine Amsel begann zu pfeifen. Es war das Signal aus dem Munde eines Hartensteiner Knappen, der in dieser Kunst ein Meister war, und kündete nicht nur Bereitschaft an, sondern machte Meldung von dem persönlichen Erscheinen des Gesuchten. Scheck mochte 2000 Schritte weit gekommen sein und hatte eben, aus Sicht der Burg, ein kleines Brücklein über den Talgraben hinter sich gelassen, als ihm die beiden Neudecker und Hans von Stein entgegentraten. Scheck war offenbar unangenehm berührt von dem unerwarteten Begebnis, tat einen Schritt zurück und suchte in den Mienen seiner Gegner zu lesen. Das ward allerdings unnötig, denn der Gruß, den ihm die Brüder Neudecker zuriefen, war wenig freundlich, und Hans von Stein, die eine Hand am Schilde, mit der anderen den Schwertknauf fassend, sagte: »Macht keine Umstände und ergebt euch. Der Tag der Abrechnung ist da, und die wollen wir gründlich besorgen.« Die Knappen faßten ihren Herrn in die Mitte und zogen die Schwerter. Aber im selben Augenblicke stürmte es von allen Höhen herab und brach es aus allen Büschen, und Waffen fuhren aus den Scheiden und Lanzen blinkten im Strahle der eben den Nebel besiegenden Sonne, daß die erhobenen Waffen der Knappen vor Staunen und Schrecken zur Erde fielen. Und immer dichter sammelte sich der Kreis um den Acksteiner, und es war nicht anders, als ob der Wald lebendig geworden wäre und die Baumriesen des Forstes sich in Helden gewandelt hätten. Da wäre es Wahnsinn gewesen, die Hand zu erheben und nach Hilfe zu rufen. Der Acksteiner war gefangen. Die Röte seines Gesichtes war geschwunden und der Totenblässe gewichen. Der herkulische Körper zitterte, die Knie schlotterten, kein Wort kam über seine Lippen.
»Wir wollen nun ein Tageding halten über den Buschklepper und Strauchdieb«, rief Hans von Stein. »Wo ist der Grafenecker? Er soll den Vorsitz führen.«
Da drängte sich eine Hünengestalt durch die Menge der Reisigen und rief mit Bärenstimme:
»Nichts da! Solche Ehre wollen wir dem Schurken nicht erst erweisen. Hier ist der Strick, und da ist der Ast. Ein besseres Urteil kann kein Gerichtshof der Welt ausfindig machen«,
sprach's und warf dem Jörg von Schreckenwald die Schlinge um den Hals. Es war ein Herr Enekel von Albrechtsberg, der nicht übel Lust hatte, das Urteil sofort zu vollstrecken. Er wandte sich an die Umgebung und begründete sein Vorgehen mit den Worten:
»Seit langen Jahren hat sich dieser alte Fuchs in meinem Waldbau fast ausschließlich von meinen Hühnern genährt. Ihm fiel alles in die Hände, was ich für meinen Haushalt beschaffte und teuer bezahlte. Wenn irgendjemand Anspruch besitzt auf seinen Wanz, dann bin ich es wohl«,
rief ein anderer durch das Freudengeschrei der Kriegsleute.
»Hält sich nach seinem Wanst gelüstet, Enekel. Hast du das Vorrecht, ihn zur Hochzeit mit des Seilers Tochter zu führen? Ich meine aber, wir sollten vorerst unseren Feldobristen Ulrich von Grafeneck über die Wohlmeinung vernehmen. Lasst also dem Ackstiner noch Zeit, seine Rechnung mit dem Himmel zu machen.«
Währenddessen war ein Bote des Feldobristen hoch zu Ross unter die Versammlung gesprengt, schwenkte den Helm und gebot: »Ruhe! Unser Generalissimus«, rief er, »lässt euch sagen, dass er bei den Wurfmaschinen und Mauerbrechern zu tun hat und den Hals des Jörg Schreckenwald, dem Hans von Stein und den Herrn von Hartenstein überantwortet. Diese mögen über ihn verfügen. Nur das Entwischen lassen ist ihnen verwehrt.« Ein brausender Jubel erfüllte die Luft nach diesen Worten. Nur dem jungen Hans von Stein war auf einmal ganz eigen zumut geworden, so ganz und gar nicht, wie es einem Sieger zukommt. Er fühlte nicht nur keinerlei Befriedigung, sondern eher Mitleid und wollte nun um alles in der Welt von Jörg Scheck wissen, wer das Wesen sei, dem er sein Leben dankte und das vom Felsengrat das Lied in der Nacht gesungen. »Im Rosengärtlein am Felsaltan«, »Da haust die schöne Nixeran.« Ja, hätt er das erst aus seinem Munde vernommen. Indes war dazu keine Zeit. Die Hartensteiner Brüder hatten den Jörg Schreckenwald eine Strecke weit geführt, an einem Platz, von welchem die Burg Ackstein sichtbar wurde. Und ehe es sich Hans von Stein versah, hing der Schrecken des Donautales zwischen Himmel und Erde an einer Rotbuche, die hervorgequollenen Augen zum Ackstein emporgerichtet. Oben begann die Wurfmaschine ihre geräuschvolle und schwierige Arbeit, wieder die Tore der Burg, wieder Mauern und Zinnen. Die nicht allzu starke Besatzung hatte sich in die Hochburg zurückgezogen und ergab sich, als die Tore gefallen waren und als ihnen das Ende ihres Herrn bekannt wurde. Die Eroberung der alten Raubritterburg brachte nicht nur einem Dutzend Gefangener die ersehnte Freiheit. Die ganze Wachau atmete auf, und des Stromes Seitentalungen und Hinterländer, und im Frieden der Tage reifte rasch wieder der Wohlstand der Besiedler. Der Ackstein aber, welcher im Laufe der Zeiten mehr als einem Ritter vom Stegreife Unterschlupf gewährte, blieb beim Volke ein Gegenstand geheimer Scheu bis in unsere Tage. Als nach getaner Arbeit die Helden rasteten, sagte Hans von Stein zu seinen Freunden: »Ich hätte bislang insgeheim noch immer gehofft, dass sich das Rätsel meiner Errettung lösen werde. Nun liegen Burg und Hoffnung in Traum und Trümmern.« Ja, im Rosengarten, auf der Burg Ackstein, da waren jetzt aber auch wieder einige Wörter dabei, die man schon sehr lange nicht mehr gehört hat. Und am Anfang gleich, wenn ihr euch erinnert, da war eine Inschrift in einer Tafel über dem Tor, und die war vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, weil diese Inschrift in einem ganz alten Deutsch geschrieben ist. Das ist ganz witzig, weil man versteht ja doch das eine oder andere Wort, aber was es dann heißt, ja, da muss man dann noch drüber nachdenken. Gaudeamus bedeutet so viel wie Freude. Weil, wenn wir singen, dann freuen wir uns. Vielleicht freuen sich alle anderen nicht, aber wir freuen uns, wenn wir singen. Und hier ist die Liedersammlung vom Herrn Scheffel, der hat die zusammengetragen und geschrieben. Hier ist die Liedersammlung gemeint und die heißt eben auch Gaudeamus. Ein Föhricht ist ein anderes Wort für einen Föhrenwald. Ein Felsaltan. Ja, ein Altan, das ist so eine Art Balkon. Und ein Felsaltan ist dann natürlich ein Balkon, der aus einem Felsen besteht. Das gibt es üblicherweise bei Häusern nicht so oft, zumindest nicht bei uns in Österreich. Deswegen findet man das bei uns auch eher auf einer Burg oder so, die man dann halt auf diesen Felsen draufgebaut hat. Wie um Johannes herum. Ihr erinnert euch, wie der Hans von Stein da am Donauufer entlang geritten ist und erzählt hat, wie er da um Johannes herum geritten ist. Damit ist das Datum um den 24. Juni herum gemeint. Warum? Weil dieser Johannes, der wird von der christlichen Religion als Heiliger verehrt. Und da haben sie dann irgendwann gesagt, das machen wir am 24. Juni. Und weil zu dieser Zeit auch eine Pflanze recht schön blüht, so in Gelb, haben sie das dann das Johanniskraut genannt. Ja, und dann war der deutsche Ritter mit den deutschen Tugenden auf der deutschen Erde und es war Deutsch, 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 Deutsch. Aber wir wissen das jetzt schon, wir sind Österreichisch! Und für die, die das jetzt ganz genau wissen wollen, wir sprechen Ostoberdeutsch in Österreich und das unterscheidet man dann je nachdem, ob in der Mitte oder im Osten von Österreich oder im Westen von Österreich in Donau- und Alpenbayerisch. Nur die Vorarlberger, die sprechen nicht Ostoberdeutsch, die sprechen Westoberdeutsch und da dann eine Form des Alemannischen. Ein Feldobrist. Obrist ist ein altes Wort für Oberst beim Militär. Und ein Feldobrist, das ist halt ein oberster Befehlshaber im Feld, am Schlachtfeld. Ein Tageding halten, das ist ein anderes Wort für Gericht halten. Das kommt auch aus einem sehr altgermanischen Wort. Germanisch, wissen wir es, das alte Deutsch. Und ein Ding halten, ein Thing halten, ein Ding halten, das ist ein altes Wort für eine Gerichtsversammlung. Und da kamen alle Männer, die jetzt was zu sagen hatten oder die wichtig waren fürs Dorf, zusammen. Und dann haben die eben so Entscheidungen getroffen über, wo die Grenze zwischen den Höfen verlaufen wird, wann man bestimmte Feste feiert, wer bei diesen Festen dabei ist. Dann ist dann auch Handel getrieben worden in diesen Tagen und dann sind die Mädchen mit den Burschen verheiratet worden. Also da war eine ganze Menge los. Hier ist gemeint eine Gerichtsverhandlung und es ging ja darum, den Scheck, diesen Raubritter, noch am selben Tage zu verurteilen. Ja, aber so weit ist es gar nicht gekommen. Sie haben ihn dann gleich gerichtet. Das war's mit der Geschichte vom Rosengarten auf der Burg Ackstein, die für die Guten gut und für die Schlechten schlecht ausgegangen ist. Herzlichen Dank für das Anhören meiner Hörbücher. Gehet nun hin und verbreitet Wohlgedanken. Herzlichst, euer Melker Märchenmönch.